Hallo, ich bin's. Nur mal ganz kurz vorab, weil es so schön ist. Wir sind nämlich wieder nominiert für den Deutschen Podcastpreis und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr uns eure Stimme gebt. Wie das geht? Ganz einfach. Folgt dem Link in den Shownotes und schwupps könnt ihr abstimmen. Und noch eine kleine Zusatzinfo zu unserer Lieblingsfolge, die gleich anfängt. Die ist aus dem Jahr 2021 und darin haben wir schon ziemlich viel erklärt zu den Machtverhältnissen in Togo. Jetzt wird dieses Thema top aktuell, denn derzeit herrscht dort ziemliche Unruhe. Der Langzeitpräsident Gnassingbe hat nämlich das Wahlrecht geändert, damit er noch länger im Amt bleiben kann. Nicht das Volk darf ihn wählen, sondern das Parlament. Da ist es nämlich sicher, dass er die Mehrheit bekommt. Im Volk dagegen regt sich halt Protest. Diese Info wollten wir euch noch kurz mit auf den Weg geben, wenn ihr diese Lieblingsfolge anhört. Die nächste neue Folge gibt's übrigens am 8. Mai mit einem echten Prinzen. Aber jetzt viel Spaß mit Christian Selpers Reise nach Togo.
Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Und da sind wir wieder mit noch mehr Reiseerinnerungen von Christian Selper an Togo. Und ich habe uns diesmal auch einen Kaffee mitgebracht. Allerdings nicht to go, weil wenn wir hier sitzen, dann ist das ein Coffee to stay.
Sehr gut. Nichts geht über Running Gags.
Yep.
Seid ihr auch alle in Stimmung?
Beim letzten Mal waren wir auf dem Grand Marché in Lomé, habe ich gehört. Man muss es beides betonen, oder? Lomé?
Gute Frage. Lomé. Ja, ich habe beides schon gehört, auch beides verwendet. Das weiß ich nicht so genau.
Okay, da müssen wir nochmal. Da ist wieder die Moderatorin in mir. Wie genau spricht man das nochmal aus? Und wir haben auf jeden Fall gehört, wie vor allem die Frauen dort ausgebeutet werden. Und ich habe inzwischen natürlich auch ein bisschen mich schlau gemacht und herausgefunden, dass es in Lomé nicht nur den Grand Marché gibt, es gibt auch noch einen Marché aux Féticheurs. Das ist ein Voodoo-Markt, also ganz offiziell, ein Riesending.
Ja.
Nicken hört man nicht ja selbst.
Ja. Ich überlege gerade, weil wir nämlich dort noch nicht waren. Da muss ich beim nächsten Mal hingehen, aber ich weiß, dass das gibt. Gibt's auch.
Ja. Was du da wo mitbringst.
Genau, aber das gibt diese Voodoo-Märkte, weil Togo und auch das Nachbarland Benin so die Wiege dieser traditionellen Religion namens Voodoo sind, wo die Menschen an die Geister der Ahnen glauben, an verschiedene Götter, die Meeresgottheit Mami Wata zum Beispiel, die Mutter des Wassers, die dort auch die Fischerboote zum Kentern bringen kann oder die Stürme auslöst. Und um diese Götter und die Geister der Ahnen zu besänftigen manchmal oder um die Gewogen zu stimmen, damit man in der Schule Erfolg hat, damit man im Berufsleben Erfolg hat, damit man vielleicht reich wird und eine Mama Benz genannt werden kann, wie wir schon gehört haben. Dafür ist es oft nötig, in Zeremonien mit dem Fetischmeister die Götter zu beschwören und dafür gibt's allerlei Hilfsmittel, die da auf diesen Voodoo-Märkten verkauft werden.
Also für uns klingt Voodoo ja immer so ein bisschen nach Voodoo, also billiger Zauber.
Ja.
Aber ist es tatsächlich so akzeptiert, wie bei uns Religionen auch akzeptiert sind? Also du kannst halt so ein, was auch immer, Fetisch dir kaufen auf so einem Markt, wie du hier ein Kreuz in Oberammergau kaufen kannst.
Ja, und diese Fetische auf den Märkten, das sind ja einfach auch Tierknochen, Häute, Schlangenhäute und dies und das. Das ist da die traditionelle afrikanische Alltagsreligion. Viele Menschen gehören dieser Religion an. Viele Menschen glauben auch so parallel an mehrere Sachen, ans Christentum und gleichzeitig auch an die Götter und Ahnen der Vorväter. Und es stimmt schon, dass diese Voodoo-Kulte vor allem hierzulande durch diese, negative Seite bekannt sind, dass durch diese bösen Zauber und das alles, was es da wohl tatsächlich auch gibt, dass es gibt schon diesen Glauben, dass man andere Menschen bösen Zauber anhexen kann. Das hat ja oft ganz schlimme Ausprägungen. Also zum Beispiel, dass Gerade Frauen in Dörfern, wenn sie älter werden, was hierzulande vielleicht eine Diagnose wäre, Alzheimer oder Demenz kriegen, ist in diesem traditionellen Glauben heißt es oft, oh, die sind jetzt verhext oder verzaubert, die sind von einem bösen Zauber besessen, weil sie jetzt eben wunderlich reden oder weil sie dies und das sich verhalten, nicht mehr so wie früher. Und dann ist es oft so, dass diese Frauen dann als Hexen erst gebrandmarkt werden und verstoßen werden, aus den Dörfern vertrieben werden oder nicht mehr genug zu essen kriegen. Also hat ganz schlimme Ausprägungen. Aber gleichzeitig haben diese traditionellen Religionen und davon eben auch die Voodoo-Religion, haben die auch einfach so einen Naturglauben, ne? Da glaubt man an die Kraft der Kräutermedizin, an Dinge, dass die Ahnen einem das und das empfehlen, diese Kräutertinktur, da geht man auch zum Fetischmeister und sagt, ich habe Bauchschmerzen oder ich habe Kopfweh, kannst du mir irgendwas empfehlen? Dann befragt er da vielleicht ein Orakel oder die Ahnen auf seine Art und Weise und die Lösung ist dann, eine Kräutertinktur anzuwenden und das kann dann eben ganz hilfreich sein, weil es gibt ja auch Kräutermedizin, die heilen kann.
Also, ja. Na klar, Hildegard genau. von Bingen, sage ich nur. Also so unterschiedlich ist das da gar nicht. Ja. Das mit den Geistern habt ihr dann auch nochmal irgendwie anders erlebt, weil da gab es doch ein geisterhaftes Hotel, in dem ihr aber nicht gewohnt habt.
Stimmt.
Das Hotel de la Paix?
Das Hotel des Friedens, richtig. Von dem Ort, an dem wir in Lomé gewohnt haben, das war so ganz am Hafen, führt eine Straße direkt am Strand sozusagen an der Küste entlang Richtung Ghana. Und wenn man die eben fährt, kommt man an diesen großen Markt, auf dem wir die Reportage gemacht haben. Das ist nicht weit entfernt gewesen, also vielleicht 20 Minuten dorthin zu fahren. Und dort an der Straße fährt man an vielen Gebäuden vorbei, weil das einfach so eine Art, ja, so eine Küstenstraße einfach war. Da gab's
also auf den Fotos, das sieht ja total fantastisch aus. Ja. Also wirklich wie Mittelmeer, Sonnenuntergang, Palmen, schön, ja. Atlantik.
Genau. Und da gab es eben auch in den 70er und 80er Jahren gab es auch eine kleine, aber aufstrebende Tourismusindustrie. Wurden neue Hotels gebaut, konnte man Urlaub machen in Afrika, am Strand liegen. Und da gibt's eben Hotels, die noch in Betrieb sind und im Zuge der Wirtschaftskrise, die sich so stark ausgebreitet hat in den vergangenen Jahren, mussten aber auch einige von diesen Hotels zumachen. Wir sind da eben ein, zweimal vorbeigefahren und irgendwann haben wir mal gedacht, was ist das eigentlich da für ein Gebäude? Das ist so eine interessante Betonarchitektur. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig beschreiben kann. Es gibt ja in der Architektur diesen Begriff Brutalismus, also diese offenen Betonbauten, die es bei uns auch in den 70er und 80er Jahren gab. Die gibt es in vielen Orten Afrikas eben auch, die heute da so rumstehen und so ein bisschen verfallen. Und
wobei die sind so, die Fenster sind schön abgerundet und irgendwie.
Da waren eben Palmen davor. Und was uns vor allem irgendwie neugierig gemacht hat, dass da Pferde davor standen. Da stören einfach an den Palmen immer Pferde angebunden, die da was gegessen hatten, also gefressen, zu fressen bekommen hatten und dies und das. Und dann haben wir gedacht, an einem der letzten Tage, da machen wir jetzt nochmal einen Halt und schauen da einfach hin und schauen uns das mal an.
Seid ihr reingegangen?
Ja, wir hatten einen Taxifahrer, der uns dahin gebracht hat. Und wir sind da hingekommen und dann haben wir uns so ein bisschen da vorgetastet, weil es ja wie einfach ein Hotel ist, ein verlassenes Hotel. Da gab es schon noch
Lost
den Eingang.
Lost Places,
ja genau. Hinten war noch ein Tennisplatz. Da haben sogar noch Menschen Tennis gespielt und
als
Fußballplatz und dann wurde gekickt.
Aha.
Im Swimmingpool war kein Wasser mehr drin. Und dann saßen da aber zwei Herren, die da sich als die Wachleute uns vorgestellt
haben.
Also
irgendjemandem gehört es schon noch.
Also erst waren die so ein bisschen abweisend und wollten erstmal nicht, dass da jetzt jemand rumschnüffelt. Aber
also ihr seid wieder mal du und Jörg Bödling wohlgemerkt.
Ja, genau.
Das Duo Infernal. Gut, weiter.
Ja, Jörg auf der Suche nach Bildern und ich im Schlepptau und dachte, das
und nicht minder neugierig.
Will ich jetzt auch gern mal sehen. Lustig war, dass die beiden Wachherren auf so einem Drehstuhl saßen, der mal da zum Friseurladen gehört hat. Da gab es eben auch einen Friseursalon im Hotel für Touristen und das war noch übrig. Weil es nämlich so ist, dass das Hotel nicht einfach nur leer steht und pleite gemacht hat, sondern wie ich später herausgefunden habe. 2005 ist der langjährige Machthaber Ea Dema verstorben und im Zuge da des Machtvakuums gab es Unruhen in Lomé, weil nicht ganz klar war, wer wird jetzt die Macht übernehmen. Und da wurde auch dieses Hotel erstürmt und geplündert. Und seitdem steht es eben leer und wir haben dann auch uns noch in den Eingangsbereich da so reingewagt, wo die Rezeption früher war. Und da war das wirklich so, dass, obwohl das jetzt eben, naja, wie lange ist das her? 15 Jahre später war das, wenn ich gerade richtig rechne.
Mhm, tust du.
Genau. da lagen eben noch offene Akten rum und Rechnungen. Also von dem Tag wahrscheinlich, an dem das Hotel erstürmt wurde, wurde gerade noch den letzten Gästen irgendwie gerade die Rechnung ausgedruckt. Und auf dem Vorplatz waren 2, 3 kleine französische Peugeot-Autos. Da war ein Schild dran, Fahrschule, da konnte man... Es war so eine Auffahrpromenade, da konnte eben man wohl einen Führerschein auch noch machen. Und die Pferde, die sind gegenüber am Strand, wie gesagt, das Hotel ist auf der einen Seite, dann kommt diese Küstenstraße und dann ist schon der Sandstrand, die Atlantikküste. Dort kann man als gut situierter Bürger der Hauptstadt Lomé, kann man sich ein Pferd mieten und da so am Strand entlang reiten.
Ah, gegen das Geld. War die Pferdeverleihstation, genau. Sozusagen. Ja, spannend.
Und das Hotel heißt eben Hotel de la Paix, Hotel des Friedens.
Und, machst du es wieder auf? Wirst du es renovieren?
Ja, soweit ich weiß, ich lese ab und zu mal im Internet nach. Das steht zum Verkauf.
Ehrlich?
Aber ja, genau. Aber ich glaube, sollte sich ein Investor finden. Ja, ich glaube, dass das eben ein Millionengrab wäre, weil man wahrscheinlich das ganze Gebäude entweder abreißen müsste oder modernisieren müsste.
Modernisieren, ja. Ach komm, das machst du schon.
Für Architekten ist das, glaube ich, spannend, weil das eine.
Also architektonisch finde ich es ziemlich interessant, ja, muss ich sagen. So. Also ja. Und ein Pool ist halt auch schon da, ist direkt am Meer. Also sollte sich doch jemand finden.
Ja. Und da lag eben auch bei den Wachleuten lag ein Kalenderblatt mit einem Foto aus dem Jahr 1982, glaube ich. Da sah man
jetzt
das von damals. Genau, wir haben das auch hier abfotografiert und abgedruckt. Jetzt muss ich nochmal die Jahreszahl nachschauen, 1983.
Okay.
Wo das gleiche Hotel eben aufgenommen wurde mit Wasser im Swimmingpool
und Leuten am Pool.
Sonnenschirm, Menschen mit europäischer Hautfarbe, Afrikaner sitzen da gemeinsam und lassen sich's gut gehen. Da muss es wohl 1982, 83 so eine kurze Blütezeit gegeben haben. Und 1984 hat der langjährige Machthaber Ea Dema auch den Bayerischen Verdienstorden bekommen. Von Franz Josef Strauß, Bayerns Ministerpräsident, der sich gut verstanden hat mit Familie Ea Dema in Togo.
Okay, also da waren jetzt schon ganz viele Informationen drin.
Das sind nämlich auch Geister
drin.
Der Vergangenheit, ja, die wir hier beschwören sollten.
Weil die nächste Frage von mir wäre nämlich jetzt gewesen, es gibt ja auch noch andere Etablissements in Lomé. Mhm. Wo ihr schon mal da wart und nachdem ihr in diesem Hotel wart, wart ihr bestimmt auch im Altbayern, oder?
Altmünchen, ja, genau.
Altmünchen, Entschuldigung.
Das Restaurant Altmünchen in Lomé, Togo ist auch so eine Skurrilität.
Wie kommt das dahin, genau? Du hast gerade schon Strauß gesagt, also ja. Jetzt 80er Jahre, wir sind jetzt so mittendrin.
Ich weiß gar nicht, ist es einerseits eine vergessene Geschichte, andererseits kommt es auch immer wieder auf, gerade jetzt an den Münchner Kammerspielen. Vor kurzem gab es auch eine Theaterproduktion. Wir Schwarzen müssen zusammenhalten, was man denken könnte, das ist ein Zitat von Gerhard Polt, satirisch gesehen, aber wohl tatsächlich original von Franz Josef Strauß, der irgendwann da in der Zeit wohl sein Faible auch für Außenpolitik entdeckt hat und so für den Freistaat Bayern Beziehungen in verschiedenen Regionen der Welt geknüpft hat. Was man eben da eben wirklich dazu sagen muss, ist, dass es oft sehr zweifelhafte Regime waren. Also das Buren-Apartheid-Regime in Südafrika zum Beispiel, mit dem hat sich der Freistaat Bayern gut verstanden. Und eben auch mit diesem Herrn Ea Dema, der vielleicht ein netter Herr war, aber halt, ob man es Diktator nennen soll, weiß ich nicht, aber eben einer, der nicht unbedingt Demokrat war.
Was man vielleicht noch dazu sagen muss, der Sohn ist jetzt der Machthaber.
Richtig.
Du hast eben von so einem Machtvakuum gesprochen. Das hat nicht lange gehalten. Dann ist der Sohn da rein gewählt worden? Nee, ne?
Ja, da gibt es schon Wahlen. Ah, okay. Und es gab auch mehrere Söhne, von daher gab es wahrscheinlich auch Konkurrenz um den freien Präsidententhron. Man muss wohl sagen, um das vielleicht kurz Klammer auf Klammer zu, dass der jetzige Machthaber, der gegen den gab es auch Proteste, dass die Familie jetzt wohl lange genug an der Macht wäre, erscheint sich zu Reformen hat bewegen lassen und momentan ist die Situation wohl ruhig und es gibt wieder eine Art Fortschritt und Wachstum. Also die von der Krise, der ich gesprochen habe, die ist wohl schon überall zu sehen, aber es scheint auch aufwärts zu gehen. Und in dieses Restaurant Altmünchen, das ist eben eine Ausprägung dieser Verbindung zwischen Bayern und Lomé, als Franz Josef Strauß zusammen mit dem Unternehmer Merz aus Rosenheim, der dieses Maroks Fleischimperium hatte. Weiß nicht, ob
du
davon
nichts.
Schon mal was gehört hattest. Der war ich auch der Sponsor vom Sportbund Rosenheim, hieß es, glaube ich, die Eishockeymannschaft. Die hatten da irgendwie die Geschäftsidee, dass man doch Rindfleisch und Schweinefleisch aus Bayern nach Togo exportieren könnte, bis hin, dass sie dort auch eigene Schlachthäuser und Metzgereien dann aufgebaut haben.
Und deshalb gab es in Altmünchen auch noch eine Leberkässemmel.
Da gibt es zumindest bis heute europäisches Essen, also Wiener Schnitzel und
Kasseler. Jetzt sag mal ernsthaft, wart ihr drin oder nicht?
Ja, wir waren drin, klar, mehrmals.
Und wie hat es geschmeckt? Vertraut?
Es war einfach skurril, diese Szenerie zu sehen, weil es innen drin irgendwie aussieht wie so eine bayerische Gaststube in den 80er Jahren mit so schweren, dunklen Holzvertäfelungen und irgendwelchen bemalten Bauernschränken, die man hier in so alten Heimatmuseen vielleicht noch sieht, die wirklich sicher handwerklich und künstlerisch toll gemacht sind.
Die in den 80er Jahren total in waren?
Ja, ich nehme es an, so stelle ich es mir vor, ich weiß es nicht mal sicher, aber das war im... Und dann gibt es da, was weiß ich, Jägermeister-Werbeschilder oder ein Schild, wo steht Königreich Bayern. Und wie gesagt, wenn man sich dann länger beschäftigt mit dieser Geschichte, die es da so gab, dieses Maroks-Imperium ist ja inzwischen auch längst pleite gegangen. Da gab es ja auch Verbindungen in die ehemalige DDR und da müsste man wahrscheinlich eine eigene Reisewarnung nochmal dazu bringen.
Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Kann man vielleicht auch nochmal Strauß in Afrika, wie hieß das Swahili-Wort?
Mbuni.
Mbuni in Afrika könnte man vielleicht auch nochmal nachlesen, wer möchte. Oder falls es diese Theaterproduktion noch länger gibt an den Kammerspielen, die habe ich mir auch angeschaut, das ist auch sehr spannend.
Genau,
diese.
Die hatten das im Prinzip als Impuls genommen und sich damit auseinandergesetzt. Ich weiß jetzt nicht genau wie.
Die Theatercrew war da selber auch in Lomé und hat da vor Ort nach Spuren gesucht. Die sind auch mit einer Holzpuppe von Franz Josef Strauß mit so einer Marionette da durch den Markt marschiert und haben das gefilmt, wie die Menschen darauf reagieren. Und die Menschen haben alle gedacht, das wäre Donald Trump, weil Franz Josef Strauß nicht mehr so bekannt ist in Afrika heute wie damals, als er öfter zu Gast war.
Ja. Aber damals kannte man ihn tatsächlich schon als
häufigen
Gast. Der war bestimmt auch in diesem Hotel, oder?
Das könnte sein, das wäre interessant, ja, wo die abgestiegen sind. Das ist nicht weit voneinander entfernt.
Und dass du dann renovierst und dann mache ich da mal Urlaub.
Ja.
Liegt direkt am Atlantik, Palmen gesäumt. Also ich bin völlig begeistert von diesen Fotos. Ich habe sofort Fernweh bekommen. Also ich finde, da sollte man den Tourismus stärken. Das ist doch echt schön da, oder?
Ja, eigentlich ist Togo auch, glaube ich, schon ein sicheres Reiseland, wenn nicht jetzt gerade Präsidentschaftswahlen sind und es dann vielleicht zu Demonstrationen kommt. Das war eben 2018 zuletzt so. Okay. Aber durch die Corona-Lage ist der Tourismus allgemein, der in Westafrika, wir hatten ja auch schon vom Senegal mal gesprochen, glaube ich, ist es doch stark zum Erliegen gekommen, weil diese Länder alle dann, bei Senegal weiß ich sicher, aber bei Togo zum Teil auch, dass sie hohe Reisebeschränkungen errichtet haben, um möglichst wenig Reiseverkehr, der den Virus verbreiten kann, ins Land zu bringen. Aber grundsätzlich kann ich das nur empfehlen. Ja, Togo ist ein schönes Land, da kann man
sehen. Ja, und wie gesagt, irgendwie denkt man bei Afrika nie so an Meer. Also deswegen war ich so geflasht, als ich das gesehen habe.
Und das Spannende aber am Meer, an Togo, ist eben auch, dass Lomé einer der größten Häfen in der Region Westafrika ist, was uns
wie
auch fasziniert hat vorher.
Als hätten wir uns vorher abgesprochen.
Ja, wir haben wir etwa schon mehrere Podcast-Folgen zusammen
Nein,
gemacht?
Nein, überhaupt nicht.
Das ist ja Wahnsinn.
Ich muss jetzt so gerade gucken, wo ich in meinem Skript bin, weil ich nämlich jetzt auf diese Straße komme.
Das ist auf jeden Fall besser geordnet als mein Kopf.
Dafür bin ich da. Weil ich nämlich jetzt auf diese Straße kommen wollte, die ja. am Atlantik entlang führt. Und in eurem Magazin sieht man da nämlich einen LKW und da steht Hamburg drauf auf der Plane. Aber der gehörte, glaube ich, nicht zu der deutschen Firma, die ihr dort besucht habt, oder?
Also ich muss vielleicht so ausholen, wenn du schon gesagt hast, ich bin ja nicht allein unterwegs gewesen, sondern Jörg Bödling war dabei, den wir auch schon aus einer Reisewarnung kennen, der da schon von seinen Abenteuern vor seiner Zeit als Fotograf erzählt hat, der ja eben für die DDR-Handelsmarine zur See gefahren ist und schon mal in ganz, ganz grauer Vorzeit in Togo gewesen war.
Stimmt, das hat er erzählt, ja.
Und das hatte er dann mir auch auf der Reise erzählt. Er
genau,
hat dann
Containerhafen. Immer, jetzt klickert's.
Ja, oder? Da hat er davon erzählt. Mhm. Und von daher war das für ihn auch, denke ich, spannend, da mal wieder hinzukommen. Und vieles hat sich dann sicher auch verändert. Und trotzdem war es eben faszinierend, da nochmal in Richtung auch zu schauen, wie sieht denn dieser Hafen jetzt aus? Und wir haben da gleich gegenüber an dieser Hafenanlage unser Quartier gehabt in der evangelischen Seemannsmission, was eigentlich ein Quartier traditionell war für Seeleute aus allen möglichen Ländern, die da in Lomé an Land gegangen sind, was jetzt auch so ein bisschen verlassen wirkte, weil es ja so ist, dass viele Seeleute gar nicht mehr an Land gehen, weil heutzutage die Schiffe gar nicht mehr so lange in den Häfen liegen, die werden in Windeseile abgeladen oder zum Teil auch schon, bevor sie überhaupt...
Achso, die waren früher dazu gedacht, dass die Leute, wenn sie wirklich zwischen B und N laden...
Da hatten sie so einen Landgang, da sind die oft zwei Tage genau
geblieben sind, dass sie irgendwo schlafen konnten, ja. Nicht auf den Schiffen geschlafen haben, sondern wirklich dann mal an Land waren und das sind die jetzt gar nicht mehr.
Genau. Und deshalb hatten wir so ein bisschen auch immer so im Kopf, wir wollen mal sehen, wie diese Häfen jetzt aussehen. Ich hatte vorher auch gelesen, dass da in Lomé sehr viel investiert wird, dass es da so ein Container-Terminal gibt, was von China finanziert wurde. Auch mit dem Blick, wie ich erzählt habe, welche Waren kommen da überhaupt ins Land? Stoffe, Schuhe, Handtaschen aus Asien, die dann weiterverkauft werden in ganz Westafrika letztlich, weil die Grenzen, wie gesagt, durchlässig sind, ganz nahe sind. Was in Lomé ankommt, geht nach Ghana und Benin bis weiter nach Nigeria oft. Naja, und dann, was jetzt ein schönes Bild auch geworden ist, da fuhr eben auch ein LKW vorbei mit einem Container hinten drauf, Hamburg Süd, Jörg Bödling kommt aus Hamburg, deshalb hat er das Bild sofort natürlich gesehen und auch fotografiert. Und wir haben dann eben schnell festgestellt, auch wenn Togo irgendwann mal Teil des deutschen Kolonialreiches war und die deutsche Kolonialzeit angeblich weit zurückliegt, gibt es bis heute ganz vielfältige Verbindungen zwischen unseren beiden Ländern und auch diese Ausprägung Freistaat Bayern und Lomé, das ist auch nur eine davon. Also es gibt eben gerade im Bereich der Wirtschaft und Industrie gibt es bis heute enge Beziehungen. Und immer habe ich ein Schild gelesen, Firma Lackner, und es klang schon so deutsch für mich. Mhm. Ich kannte aber diesen Firmennamen einfach nicht und es hat mich einfach interessiert, was hat es damit auf sich. Nur leider ist uns vor Ort so ein bisschen die Zeit ausgegangen. Wir konnten diese Recherche nicht mehr abschließen. Wir hatten zwar noch einen Kontaktmann, der wollte uns da in einer anderen Firma auch vorstellen. Eine Firma, die gebrauchte Autos aus Europa nach Afrika per Schiff importiert, exportiert und dort an Land bringt. Das wäre auch noch eine interessante Geschichte gewesen. Aber da ist die so ein bisschen an Halt gekommen. Aber ich habe es mal so eingepackt und mit nach Hause genommen. Und als es jetzt dann vor kurzem so während der Corona-Pause, die Reise war ja vor der Corona-Zeit.
Wann warst du da?
2018.
18,
ja, es klingt jetzt schon so ganz lange her.
Ja,
aber das
damals
hat uns,
in einer anderen Zeit.
Genau, hat mich aber jetzt regelmäßig begleitet, weil wir die Reportagen nach und nach veröffentlicht haben. Und als wir dann vergangenes Jahr jetzt so ein bisschen überlegt haben, wir können jetzt aktuell nicht reisen, aber was haben wir denn noch so an Material da, wo könnte man noch eine Geschichte draus machen, fiel mir das wieder ein. Mensch, wir haben doch da im Hafen Bilder auch gemacht. Ich habe damals schon mit Leuten gesprochen und da gab es doch diese Firma namens Lackner. Und dann habe ich gedacht, ich rufe da einfach mal an und frag mal, ob die Lust haben, jetzt zu erzählen, was sie jetzt gerade so in Togo machen. Und so hat sich dann die Reportage nochmal vervollständigt, weil die eben erzählt haben, wie die jetzt heutzutage noch als deutsche Ingenieurfirma dort tätig sind, wie sie dort aktiv sind beim Straßenbau zum Beispiel, auch ins Landesinnere hinein, wo es darum geht, dass die Transportwege ertüchtigt werden, damit eben Leute, die zum Beispiel dort landwirtschaftlich was anbauen, dass die das in den Hafen, in die Hauptstadt bringen können, um Handel treiben zu können.
Der Mann, mit dem du zuerst gesprochen hast, hier ist aber nicht Lackner, sondern Klaus Richter.
Ja.
Und der ist Ingenieur und einer der Geschäftsführer der Firma. Und diese Firma hatte in den 60er Jahren auch den Hafen gebaut.
Genau, die haben eine ganz lange Tradition eben in Lomé und in Togo.
Aber der hat dann auch im Prinzip gleich betont, dass es irgendwie nicht so irgendwie 1000 Nachfolgeaufträge ganz automatisch gibt, sondern dass man da schon was dafür tun muss, damit man die Aufträge bekommt.
Das fand ich eben interessant dran, ja, weil man kann natürlich sagen, okay, deutsche Ingenieurskunst wird in der Welt geschätzt und das ist ja auch so. Und auch wenn man sagt, es gibt langjährige Verbindungen zwischen Deutschland und Togo, haben die das ganz anschaulich erklärt, in welchem internationalen Wettbewerb das heute stattfindet. Also wenn man als Firma in Afrika tätig ist, dann hat man Konkurrenz aus China, aus Frankreich, aus allen möglichen Ländern. Man bewirbt sich da um Aufträge, die dann von verschiedensten Geldgebern finanziert werden. Selbst wenn es ein Auftrag der togolesischen Regierung ist, wird es dann mit Geld von der Weltbank finanziert. Oder die haben dann auch gesagt, es gibt eine islamische Entwicklungsbank. Das sind Gelder aus Saudi-Arabien zum Beispiel oder auch aus den Golfstaaten, die da nach Afrika fließen, um dort Bauprojekte anzustoßen. Also das ist hochspannend, welche internationalen Geflechte das oft sind. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich die abschließend habe erklären können, aber es war mal so ein bisschen Kratzen an der Oberfläche, mal reinzuhören, wie das eigentlich ist. Weil sonst haben wir oft so den Fokus, wenn wir für Missio und Missio Magazin unterwegs sind, dass wir so die soziale Komponente, die Projektarbeit anschauen, was wird so im sozialen Bereich getan und dieses Wirtschafts- und Handelsleben, was oft wirklich eine ganz spannende Sache ist, mit guten, mit schlechten Ausprägungen, das sehen wir oft gar nicht so,
kriegen
wir oft gar nicht so mit.
Die schlimmen Ausprägungen hatten wir im ersten Teil mit dem Markt und dem Marktgeschehen. Über die Baumwolle bist du dann quasi bei dieser Reportage aber auch nochmal gestolpert, weil die halt Straßen ins Hinterland bauen, damit die Bauern auch wieder ihre Baumwolle in den Hafen bringen können, womit wir wieder bei dem Hafen sind. Du hast schon gesagt, das ist der größte oder ein großer, der größte von.
Also ja, es ist einer der größten in Westafrika. Es gibt große Häfen auch in Nigeria und Ghana. Wenn man da, was ist der größte, sagt, dann hängt es immer davon ab, welches Terminal macht das und welches das. Aber es sind auf jeden Fall die große Handelsplätze.
Also weil 17 Meter tief ist er, das heißt, da können auch die ganz großen Kähne rein.
Genau. Und man darf nicht vergessen, es gibt in Westafrika viele Länder ohne Meereszugang, die also nicht an der Küste liegen, keinen eigenen Hafen haben und die nutzen dann so Länder wie Togo und die Nachbarländer als Durchgangsstation, um da.
Und da gibt es eben diese Straße, die auch alles verbindet,
genau,
wo auf dieser Hamburg-LKW gefahren ist.
Und man muss beim Thema Baumwolle unbedingt dazu sagen, das ist mir ein Anliegen, weil wenn wir schon sagen, deutsche Kolonialzeit, die war relativ kurz, ist auch lange her. Es gibt aber diese Verbindung und es gibt schon auch die historische Verantwortung und es schadet nichts, wenn man da öfter auch mal hinschaut, weil gerade Baumwolle war ja ein Produkt, was die deutschen Kolonialherren dort eingeführt haben, Plantagen errichtet haben. Und es wird immer gesagt, Togo war eine Musterkolonie, was dann so ein bisschen euphemistisch klingt. Und damit meine ich, also es wird so getan, als ob das alles gut gewesen, eine Musterkolonie. Und in Wirklichkeit war das deswegen.
Wir zeigen denen mal, wie man es richtig macht.
Klingt. Richtig, ja. Und das hatte aber einfach nur zur Folge, das war vielleicht gut organisiert und effizient wurde da vielleicht gewirtschaftet. Aber das hat natürlich darauf basiert, dass die Menschen ausgebeutet wurden und dort hart arbeiten mussten und kaum Geld bekommen haben, wenn überhaupt. Und dass es Prügelstrafe gab und eine Willkürherrschaft von diesen deutschen Kolonialherren. Das heißt nicht, dass das alles Unmenschen waren, natürlich. Aber das System als solches war natürlich Unrecht. Selbst wenn es das geben mag, dass bis heute vielleicht auch Deutschland in Togo einen guten Ruf hat, weil wir weniger lange dort waren als die Franzosen, vielleicht auch weniger Unheil angestiftet haben. Deshalb ist, glaube ich, oft mal zu hören, die Deutschen waren besser als die Franzosen, aber das gegeneinander so aufzurechnen ist auch nicht richtig, weil der Kolonialismus als solcher einfach falsch war.
Aber diese Verbindungen, die es dann noch gibt, über die seid ihr ja wirklich an allen Ecken und Enden gestolpert und auch diese Straußverbindung ist wahrscheinlich aus schon vorher gewachsenen Verbindungen entstanden. Dieser Leiter der Niederlassung in Lomé von dieser Firma hieß Christian Esser und der ist sogar in Togo geboren.
Ja, das wusste ich vorher nicht.
Weil, das war auch eine lustige Geschichte.
Das war eine lustige Geschichte, weil sein Chef, Herr Richter aus Bremen, der hat sich zum Zoom-Call verabredet in Corona-Lockdown-Zeiten, als er aber gerade am Flughafen saß in Brüssel. Mhm. unterwegs nach Senegal und später in Kongo war. Also
super internationale Geschichte.
Richtig. War dann kurz per Bild zugeschaltet und hat sich gerade noch die Maske um und gesagt, das ist jetzt wirklich etwas skurril in diesen Zeiten am Flughafen zu sitzen. Und dann hat er eben noch seinen Kollegen in Lomé zugeschaltet, der dort die Niederlassung leitet und der dann gesagt hat, ja, ich bin in Togo geboren, weil seine Mutter damals Entwicklungshelferin war und sein Vater war eben evangelischer Pastor in dieser Seemannsmission.
In der ihr übernachtet hattet.
Richtig. Und plötzlich hatten wir sofort die gleiche Gesprächsebene. Ja. Ah ja, wir haben ja dort übernachtet. Und dann habe ich noch gesagt, ich habe euer Firmenschild die ganze Zeit gesehen. Und Missio kannten sie dann wiederum, aber auch. Und schon haben wir uns gut verstanden, auch zu Zeiten von Lockdown, als wir uns nicht mal persönlich getroffen haben. Es wäre schöner gewesen, sich vor Ort in Togo nochmal zu sprechen, natürlich, aber so war das auch ganz aufschlussreich.
Aber irgendwie gab es ja dann noch so irgendwie über Kreuzverbindungen, ja. Weil als dieser Christian Esser mit seinen Eltern dann wieder in Emden gewohnt hat, in Ostfriesland, kam ein Pfarrer aus Togo zu denen, weil er irgendwie studiert hat in Deutschland, glaube ich. Und der wiederum war jetzt der Pfarrer in der Seemannsmission, oder?
Das war der, der uns da getroffen hat.
Also ihr kanntet den Pfarrer eher früher getroffen. Als den Herrn genau. Esser. Sehr ja. Lustig.
Also ist sicher jetzt zum Zuhören etwas kompliziert, aber so ist das Leben. Der eine Kontakt ergibt den anderen und es ist ja oft auch auf unseren Reisen so, dass wir jemanden haben als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner vor Ort, aber man wird oft so vom einen zum anderen weitergereicht und manchmal tut sich noch eine Tür auf und an der Geschichte war das eben besonders so, da haben sich erst keine Türen mehr aufgetan und ich habe schon gedacht, schade, dass wir jetzt hier nicht noch 2 Tage länger sind, man hätte in dem Hafen noch mehr rumrecherchieren können und doch noch das ein oder andere Gespräch führen und so hat sich das dann aus der Ferne nochmal abgerundet zu einer ganz netten Geschichte, wie ich fand. Weil nämlich, das war mir da auch ganz wichtig, wir haben da ja ein Magazin gemacht, da war auch gleichzeitig diese postkoloniale Geschichte aus Hamburg drin, über die Christina Balbach in der Reisewarnung Hamburg schon erzählt hat. Und es hat sich eben sehr schön zusammengefügt. Einerseits konnten wir doch zeigen, welche Verantwortung wir in Deutschland da noch haben, aber gleichzeitig haben wir eben auch so Leute wie jetzt diese beiden Ingenieure, die wirklich, denke ich, ihre Arbeit gut machen und da in Afrika auch Gutes bewegen, indem sie einfach selber Arbeit haben, indem sie für Entwicklung sorgen und mit einheimischen Leuten zusammenarbeiten. Und das ist dann eben, finde ich, was Schönes, wenn sich aus so einer historischen Verantwortung dann auch eine gute Beziehung zu einem Land in Afrika entwickelt und wir Deutschen da mal was Gutes tun.
Ja, also Togo ist uns viel näher, als wir denken.
Jeden Morgen in der Bäckerei beim Kaffee.
So ist es.
Wie komme ich jetzt auf diesen Witz?
Und dazu fällt mir auch gar nichts mehr ein, außer wir verabschieden uns für dieses Mal, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal, nämlich Ihre Brigitte Strauß.
Und auf Wiederhören sagt Christian Selper.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.